Wir haben heute im zweiten Gottesdienst die Konfirmation. Das soll aber für uns im ersten Gottesdienst eine Erinnerung daran sein, wie wir fest und gewiss werden. Ich wünsche Ihnen das, dass Sie auf einem festen Grund stehen. Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir wollen miteinander ein Lob und ein Danklied singen. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte. 238, die ersten beiden Verse. Und dann die beiden württembergischen Verse 4a und 4b. 238, 1, 2, 4a und 4b. Wir wollen danken. Lieber Herr, über unsere Lippen kommt so oft das Klagen und das Schimpfen über manches, was uns ärgert. Und da wollen wir jetzt danken. Danken, weil du da bist, weil du uns heute Morgen suchst. Danke, weil uns deine Liebe gilt und weil wir in unserem Leben so oft deine freundliche Hand erfahren haben. Und das wollen wir auch heute in diesem Gottesdienst erleben. Gib uns dein Wort so, dass wir es verstehen können, dass wir befestigt werden im Glauben, und das erbitten wir dann auch nachher für unsere Konfirmanden, dass sie dir begegnen und dass du sie das ganze Leben über auf diesem festen Grund bei dir erhalten kannst. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du bei denen bist, die zerbrochenen Herzen sind. Amen. Da muss irgendwo ein Mikrofon falsch geschaltet sein. Ich habe auch bei der Kassette vorher gedacht, dass es nicht immer beim Lied dann so den Unterton hat. Wir brauchen bloß hier das Mikrofon. Und da auch, ich habe eine laute Stimme. 1. Petrus 3, die Schriftlesung. 1. Petrus 3. Dieses Wort wird ja heute von vielen Nichtchristen missverstanden, die nicht begreifen, wie Jesus in der damaligen Kultur die Befreiung der Frau brachte, die völlige Gleichwertigkeit der Frau. Aber es war den Aposteln so wichtig, dass sich Christen nicht in einem äußeren Kampf in einem aufmüpfigen revolutionären Kampf verzehren, sondern dass sie, und jetzt kommt das schöne Wort, als verborgene Menschen des Herzens ihre neu gewonnene Freiheit leben. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Selbstverständlich, dass die Männer sich auch den Frauen unterordnen. Damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider. Und jetzt kommt diese schöne Formulierung. Sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Wir hören noch einmal den Jugendchor. Singen wir miteinander wohl denen, die da wandeln, 190, alle vier Verse, 190.
Thank you.
Bei einer Konfirmation kann man unter dem vielen, was nachher auch gesagt und gesungen wird, nur ein kurzes Wort sagen, aber deshalb bin ich dankbar, dass wir hier mehr Zeit haben zu diesem Wort, das ich für unsere Konfirmanden ausgesucht habe. Und zwar aus der Berufung des David, als der Samuel nach Bethlehem kam ins Haus Isai und er einen salben soll von den 8 Söhnen des Isai. Da sagt Gott, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wenn Sie in einem Zirkus sitzen, in der großen Schar der Zuschauer, wie Sie sicher auch erlebt haben, da sitzen die Menschen und gucken hinunter und unten tritt der gefeierte Clown auf und reißt seine Witze und die Leute, die lachen und lassen sich mitreißen. Er kann die Leute wirklich begeistern. Sie sind ausgelassen und fröhlich und sie feiern ihn und klatschen in die Hände. Und dann tritt der Clown ab und geht hinter den Vorhang und klettert in seinen Wagen und zieht dann seine Perücke runter und schminkt sich langsam ab. Und dann guckt er in den Spiegel. Und dann sieht man plötzlich ein ganz anderes Bild, als man vorher sah. Er, der so viele zum Lachen brachte, er sitzt da und guckt traurig in den Spiegel. Seitdem seine Frau verstorben ist, kann er nicht mehr fröhlich sein. Und seitdem er weiß, dass er selber krank ist und die Ärzte kein Heilmittel dagegen haben, ist ihm nicht mehr zum Lachen. Wie erschütternd kann das auseinanderfallen. Dort der große Possenreißer. Das alles ist nur eine Maske. Und wenn man die Maske runterzieht, einmal wird sichtbar, dahinter steckt ein ganz anderer Mensch. Nun ist das nicht bloß beim Clown im Zirkus so. Sondern jeder von uns muss seine Maske tragen. Wir müssen unsere Rolle spielen. Und wenn wir mit anderen zusammenkommen, morgen und übermorgen, dann sehen die uns mit einem ganz bestimmten typischen Bild. Aber wie es wirklich aussieht bei uns und wie wir fühlen und empfinden, das weiß ja meistens niemand. Es kann sogar geben, dass 2 Leute miteinander über Jahre hinweg verheiratet sind. Und trotzdem sagen Leute, meine Frau fühlt nicht, was ich empfinde. Und die weiß nicht, was mich bewegt. Ich bin so froh, dass Gott dahinter sieht. Das ist mein erster Punkt. Gott sieht dahinter, hinter das Äußere. Mich hat das Wort früher immer sehr erschreckt. Von frühen Kindertagen an war mir das unheimlich. Da war mir Gott der große Kontrolleur, vor dem ich Angst hatte, vor dem ich fliehen wollte und vor dem ich auch so viel in meinem Leben doch verstecken wollte. Er sollte nicht wissen, was ich tue. Je älter ich werde, umso froher werde ich. Ich bin froh, dass Gott hinter die Kulissen sieht, dass Gott nicht das Äußere ansieht. Gott weiß doch, was mich bewegt. Gott weiß, was ich empfinde. Gott kennt meine Traurigkeit, meine Sehnsüchte, meine Wünsche. Das, was ich im Verborgenen denke. Aber machen wir noch ein Stück weiter, dass Gott hinter die Kulissen sieht und auch das sorgfältig prüft, was wir tun. Ist das für Sie ein schrecklicher Gedanke? Nein, das müssen Sie doch schon lange geklärt haben. Natürlich sieht Gott dahinter. Ich bin so froh, dass Jesus das in der Bergpredigt klar sagt, dass er nicht bloß unsere Taten ansieht, so wie jeder Mensch uns sehen kann, sondern er prüft auch meine Motive, warum ich etwas tue. ob ich das nur aus Eigennutz tue, aus Selbstsucht. Und so viel, was äußerlich gut aussieht, ist ja in Wirklichkeit gar nicht gut. Wenn wir unser Herz betrachten, dahinter steht oft mein Neid, meine Missgunst, meine Eigensucht. Es ist gut, dass Jesus dahinter sieht, hinter die Kulissen und sich nicht mit dem äußeren Bild begnügt. Im Hebräerbrief heißt es, das Wort Gottes dringt durch, bis das es scheidet, Mark und Bein, das Innerste meines Herzens, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also da zielt es wieder auf dieses innerste Herz, das man manchmal schwer tut, in einen Gottesdienst zu gehen. Das liegt nicht bloß daran, dass wir manchmal sehr langweilig sind oder manchmal auch sehr unzugängliche Leute oder nicht sehr gemütlich oder nicht sehr freundlich sind. Das mag alles ein äußerer Grund sein, aber das Wirkliche ist doch, da wird hineingeleuchtet in das Innerste meines Herzens, das Unheimlich. Für zuerst ist das unheimlich, bis man entdeckt, das ist doch gut. Ich bin dankbar, dass Gott hineinleuchtet in das Innerste meines Herzens. Und das einmal zum Vorschein bringt, das ist ja ein Giftherd, der immer wieder seine giftigen Todesstoffe ausscheidet. Das muss doch einmal ins Licht. Ich bin froh, dass Gott hineinleuchtet. Und Sie können das prima bei David sehen, wie David immer wieder davon sprach, von seinem Herzen. Bitte passen Sie auf, wenn wir vom Herzen reden, dann meinen wir immer mit dem Herzen das Gefühl. In der Bibel ist das Herz der Wille. Da, wo die Entschlüsse meines Lebens fallen, da, wo die Entscheidungen getroffen werden, da leuchtet Gott hinein. Jetzt muss ich Ihnen nochmal ein Porträt von dem David hier entwerfen. Was war denn David für ein Mann? Ein großer Staatsmann. Ein König, der immerhin 5 Königskronen trug. Das war ein schwieriges Staatsgebilde, das er beherrschen musste. Er war ein Musiker ohnegleichen. Er war ein Therapeut, der schon in seiner Jugend psychisch schwer geschädigte Menschen wie den König Saul besänftigen konnte. Das sind Gaben, die man hat. Er war ein Dichter. Man kann sich kaum vergleichen mit diesen großen Gesängen, die David in den Psalmen gedichtet hat. Er war ein Militärstratege. Er war ein Kämpfer, ein Musikvirtuose. Aber David wollte immer gar nicht von seinem Können reden. David war vor Gott offenbar mit seinem Herzen. Und darum war er nie ein Mensch, der vor anderen eine Schau abziehen musste. Er war vor Gott offenbar und er hat das vor seinem Volk offen sagen können, dass das die Not seines Lebens ist, dass er ein böses Herz hat. Er hat sein Herz vor Gott geöffnet und da gibt er uns die richtige Richtung an, die wir gehen sollen, dass wir unser Herz vor Gott fortwährend prüfen, fortwährend offenlegen. Da sollte unter uns nie mehr Raum haben, dass wir auf das Lob der Menschen achten. Das sollte uns gar nicht mehr wichtig sein, wie uns die anderen beurteilen. David hat entdeckt, Gott ist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er war ein Mensch mit einem zerbrochenen Herzen. Er, der große Musikvirtuose. Ein Mensch mit zerbrochenem Herzen. Anders kann man wahrscheinlich gar nicht die Erlösung greifen. Das war David wichtig. Und die stolzen Leute gehen dran vorbei, aber er hat entdeckt, der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Darunter hat ja David immer wieder gelitten, dass sein Herz ihn wo ganz anders hinzieht, dass er getrieben war von diesem eigensinnigen, stolzen Herzen. Wir sollten nicht so tun, als ob die Gefährdung unseres Lebens von den äußeren Einflüssen herkommt, dem ist Jesus schon so hart entgegengetreten. Wir meinen immer wieder, wir werden durch die Mitmenschen verführt, durch das Böse, das von außen uns versuchlich bedroht. Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen die argen Gedanken, aus unserem eigenen Herzen kommt immer wieder das Böse hervor. Und der Teufel hat so eine Macht über unser Herz. Darum hat der David ja im Psalm 51 dieses Gebet gebetet, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Die große Verheißung Gottes gewesen. Ich will ihnen ein neues Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Es geht nicht anders, man kommt nicht anders zum Glauben, als dass Gott immer wieder an das Herz rührt, das Herz beleuchtet und das aufdeckt, was im Herzen drin ist, dass Gewissensforschung getrieben wird und dass ihr Glaube durchs Herz muss. Wo soll der Friede Christi regieren? In euren Herzen. Das muss ganz tief drin sein, dort, wo die unheilvollen Entscheidungen meines Lebens gefällt werden. Und nun ein zweiter Punkt. Ich habe nur zwei Punkte heute. Gut, dass Gott dahinter sieht. Jetzt muss ich davon reden, dass das befreit und mutig macht. Jetzt muss ich Ihnen doch noch einmal die Geschichte erzählen. Das Volk Israel wollte damals einen König haben. Einen König wie die anderen Völker auch. Sie dachten natürlich an solch einen prunkvollen Herrscher, der begeistert, der mitreist. Menschen wollen ja immer einen Schauspieler haben. Es ist ja merkwürdig, dass auch in einer Demokratie das Volk immer nach einem schreit, der einen betören kann. Das Volk will ja nicht einen demütigen Mann haben, sondern einen, der oben die große Figur abgibt, die fehlerfreie, die Könnerfigur. So wollten sie einen König haben. Und Gott war dagegen. Aber er hat dem Wunsch Israels nachgegeben und er sendet nun den Samuel nach Bethlehem. Er soll dort unter den Söhnen des Isai sich einen heraussuchen. Das Volk weiß nicht, warum Samuel da ist. Er ist gleichzeitig seine Opferfeier in Bethlehem. Aber im Haus des Isai werden die Söhne vorübergeführt und zuerst sind nur die 7 Söhne da, denn der Jüngste war ja noch klein, den hat man noch nicht für voll genommen. Der ging noch in die Jungschar und haben gesagt, ach, lass den Kleinen draußen bei der Viehherde. Der kann sich noch nicht mal richtig waschen, den nehmen wir nicht richtig unter den Kreis der Älteren. Und dann kommen sie nacheinander rein. Und der Samuel ist gepackt, wie er die sieht, was das für Gestalten sind. Die 7 Söhne des Isai, die jüdische Auslegung sagt immer wegen der 7-Zahl, die Vollkommenheit, das war ein Bild der ganzen schönen Menschheit. Wie schön können Menschen sein? Sportlich, vernünftig, weise, gelehrt, klug. Das sieht man hin, wenn solche Leute kommen. Und der Samuel sagt, das wäre ein Repräsentant fürs Gottesvolk. Das wäre einer, der Gottes Diener sein könnte. Der könnte die Ehre Gottes verteidigen in der Welt. So einen bräuchte man. Wissen Sie, dass selbst der große Gottesprophet verführbar war? Wie viel mehr sind es wir? Wir achten immer wieder auf das Äußere. Wie oft denken wir auch, ach, wenn das doch in der Gemeinde Jesu wäre, dass da mehr Professoren da wären, mehr sportliche Leute, mehr Leute, die in der Welt Ehre und Ruhm haben, auf die man bauen kann. Wir achten immer wieder, die Bibel sagt, aufs Fleischliche. Und dann weist Gott seinen Propheten zurecht. Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Wir müssen immer wieder umlernen. Wir müssen uns immer wieder frei machen. Das ist nicht der Weg, wo Gott seine Menschen beruft, wie Gott wirkt. Wo das überhaupt eine Rolle spielt. Wie wir in die Presse kommen. Wie wir vor der Welt gut aussehen. Wie das einen Eindruck auf die Menschen um uns her macht. Wie war es bei Samuel? Da sagt, auf, der ist salve ihn. Da hat ihn richtig die Begeisterung ergriffen. Der war es nicht. Und wenn in unseren Tagen Gott noch einmal Menschen ruft, dann sucht er ganz im Verborgenen.
Und ich bin überzeugt, dass heute Menschen gerufen werden in den Dienst Gottes. Und dass Gott in ihrem Leben noch einmal ganz groß wirken will. Aber nicht, weil sie bestimmte Gaben einbringen. Vielleicht sitzen sie da und sagen, ich bin ja gar nicht so schlecht, kann viel, bin auch hier und da nicht so auf den Kopf gefallen. Das ist nicht das, was Gott an ihnen sucht. Nicht ihre Leistungskraft, nicht ihren Einsatz. Ich würdige das. Er lässt den David von den Viehherden holen und dann sagt er, das Herz ist es. Jetzt, was war denn an diesem Herz des David Besonderes? Wissen Sie, was es war? Es war ein zerbrochenes Herz. Es war kein stolzes. Und Gott kann nur mit Menschen wirken, die ein zerbrochenes Herz haben. Sie verstehen, dass ich so eine Botschaft gar nicht in der Konfirmation predigen kann. Da muss man es viel kürzer und knapper machen. Aber für Sie ist das das Wort heute. Warum Gott diesen David erwählt hat, das ist ein Mensch, der nicht mehr auf sich selber baut und der nicht mehr sich selbst vertraut, sondern ein Mensch, der weiß, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Und dann wissen wir doch, dass dieser David von früher Jugend auf einen Bund hatte. Wie hieß denn der Bund? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das war sein ganzes Glaubensbekenntnis. Es waren gar nicht viele Sätze. Er hat sich an den lebendigen Gott gebunden, mit ganzem Herzen, ungeteilt. Der Teufel hat es immer wieder fertiggebracht, dass er sein Herz auch verrücken konnte. Aber dann ist er wieder dorthin gegangen, dir will ich gehören, Herr, ganz und völlig. Und wenn er dann als junger Mann dem Goliath entgegengetreten ist, dann war das nicht ein Vertrauen auf seine Gaben, sondern war das ein Vertrauen auf den lebendigen Gott. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaut. Wenn Sie wissen, was uns groß macht, dies doch, dass ich mit ganzem Herzen bei dem Herrn bleibe, nichts anderes. Von innen heraus, aus der Tiefe meines Herzens. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, du bist doch da. Mehr hat er nicht sagen können, mehr hat er nicht bringen können als sein Herz. Und dann hat er gewusst, Herr, du weißt ja, wie es bei mir aussieht. Du kennst auch alle Mängel, alle Fehler, aber ich vertraue dir. Mein Herz ist bereit, hat er gesagt, mein Herz ist bereit für dich. Und dann hat Gott ihn erwählen können. Gott will sie erwählen in ihrem Herzen. Da ruft er sie und da liegt die Erwählung und sagt, dich meine ich. Und darauf kann er bauen. Darauf kann Gott sein Wort setzen und sagen, mit dir. Und dann kann Gott viel wirken. Ich war als Student, habe ich Geld verdient für mein Studium beim Daimler-Benz in der Gesenkschmiede. Waren damals noch die schönen großen Gasöfen, die man bedienen musste, aus denen die Flammen herausgeschlagen sind. Und das ist eine Zeit, an die ich gern zurückdenke, wie man dort die glühenden Eisenstücke herausgeholt hat und dann hat sie dort der Schmied unter den Hammer gelegt und dann sind die 12 Tonnen heruntergesaust und haben dann diese Werkstücke geschmiedet. So stelle ich mir das immer vor, dass Gott mich schmieden muss. Das macht er nicht. Es kann sein, dass uns Gott auserwählt macht im Ofen des Elends, dass er uns umschmiedet im Leiden unter ganz schweren Erfahrungen. Aber es ist nicht der normale Weg Gottes. Gott fängt nicht an mit dem großen Hammer, der heruntersaust, sondern Gott fängt an mit dem Reden des Herzens. Und er will den stillen, verborgenen Menschen des Herzens zubereiten, so wie es damals bei David war. Und all die Wirkungen Davids waren nicht Wirkungen seines Könnens und seiner Gaben, sondern des Herrn, der mit einem zerbrochenen Menschen seine Wunder getan hat. Heute leben wir in einer Zeit, wo viel kirchliches Leben zerfällt. Lass es doch zerfallen. Ist doch gut. Es war doch nur Schau. Die großen Dome, die großen Titel, die Ehre vor der Welt, lass doch zerfallen. Aber in diesen Tagen ruft unser Gott Menschen. Und er ruft sie zur Übergabe ihres Herzens, ihres ganzen Wesens, dass sie sein Eigen sind. Und er sucht Menschen, die dann sagen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich will ihm Raum geben, ich will ihm dienen von Herzensgrund, von innen heraus. Amen. Nun singen wir dieses Lied, 263, ein reines Herz, Herr, schaff in mir. Und dann wollen wir unseren Andreas Vogler als Mesner in unserer Gemeinde einführen. 263. Es ist für unsere Gemeinde an dieser Stelle ein großer Einschnitt, wenn wir von Herrn Andreas und Herrn Waldemar Ludwig Abschied nehmen. Sie haben noch mit der Mutter Ludwig zusammen und dann bis jetzt in diese Tage der Trauer hinein unserer Gemeinde gedient und das in einer solchen Weise, wie Sie das erlebt haben. Und ich weiß, dass sie sich in vielen Herzen, und das hat heute einen besonderen Ton, wenn wir das sagen, einen Platz erobert haben. Weil sie sich selber dargebracht haben zum Dienst, nicht um Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu dienen. Und wir haben etwas entdeckt von der großen Liebe zur Gemeinde Gottes. Und das ist uns auch dann immer wieder schmerzlich, wenn wir dann verabschieden. Wir wollen hier Dank sagen und auch über diesen beiden Männern Ludwig Gottes Segen erbitten. Und dann war es für uns ein ganz großes Geschenk, dass wir den Andreas Vogler gewinnen konnten. Und wir wissen auch, was es für die Familie auch an Opfern bedeutet. Wir sind so dankbar, wenn Menschen in den Dienst treten. Und das ist so wichtig. Es ist kein äußeres Amt, sondern ein geistliches Amt, das zur Ehre Gottes dient. Und dazu möge der Herr dich segnen und dich gebrauchen zu seiner Ehre. Ich möchte die Amtsverpflichtung eines kirchlichen Mitarbeiters lesen, die das am schönsten umschreibt. Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als Mesner zu führen und mithelfen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde und will darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewehrt werde. Ich will meinen Dienst als Mesner im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Landeskirche tun. Bist du dazu bereit, dann reiche mir die rechte Hand und gelobe es vor Gott und dieser christlichen Gemeinde mit den Worten, ja, und Gott helfe mir.
Ja, und Gott helfe mir.
Der allmächtige Gott und Herr, segne dich und wirke viel Frucht zu seiner Ehre und zum Bau seines Reiches. Amen. Wir wollen uns erheben und beten. Herr, du hast jeden von uns an einen bestimmten Platz gestellt, nicht um Menschen zu dienen, sondern um Frucht zu bringen für dich. Und so wollen wir dir danken, was die ganze Familie Ludwig auch an uns getan hat und wo sie uns auch durch ihren treuen Dienst ein Beispiel gegeben haben. Wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt mit ihnen gehst an den neuen Wohnort nach Renningen und sie segnest und auch durch die schweren Tage der Trauer hilfst, dass du den Blick gibst, der hinüberschauen lässt über die Grabeshügel in deine neue Welt. Und wir danken dir, dass wir auch heute Familie Vogler einsetzen dürfen in diesen Dienst. Gib du, dass die Arbeit nicht zu viel wird, sondern dass in allem nur du groß werdest und dass dein Name vor Menschen groß wird. Wir wollen dir danken auch für diese Städte, wo wir uns treffen können, auch für die Räume, die wir haben und dass wir uns in Freiheit versammeln können. Lass du in all den Gruppen und Kreisen das geschehen, dass du Menschen berufen kannst, die von Herzen dir nachfolgen und dir dienen. Herr, vergib uns, wo wir immer wieder auf das Äußere sehen, wo uns das so wichtig ist, was Menschen meinen, wo uns immer wieder das Imponierende der Welt in die Augen sticht. Herr, gib uns diesen Blick, dass wir auch in die Herzen der Menschen schauen können, so wie du Menschen siehst, dass wir einen Blick haben für die Verlorenen, für die Zerbrochenen und für die Verzweifelten, für die Mutlosen und für die ohne Hoffnung, die du nicht lassen kannst, denen du nachgehst. Und so dürfen wir auch jetzt in diesem Gottesdienst bitten, dass du die zerbrochenen Herzen heilst und dass du die ganze Not, die jeder mitbringt, löst. Wir können sie nur dir hinlegen. Und wir bitten dich für die Konfirmanden, dass du sie heute befestigst und dass du sie stark machst im Glauben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied, der Herr ist gut, 496, Vers 5. Jetzt habe ich immer wieder in Ihre Versammlung gespäht. Haben Sie Ludwigs übersehen? Sind Sie da? Wie? Ganz hinten. Darf ich Sie bitten? Sonst hätte ich Sie nämlich, ich habe es nicht gewusst, sonst noch vortreten lassen. Aber jetzt machen wir es anders. Wenn ihr an je einer Seite nachher verabschiedet, das wäre das Schönste. Ich glaube, das wollen viele auch sagen. Ihr könnt euch verteilen, wer auf welcher Seite ist. Wir sind so dankbar, und das ist nicht nur aus meinem Munde, sondern auch aus dem Munde von vielen in der Gemeinde. Wir haben am Himmelfahrtstag zwei Gottesdienste. Der Himmelfahrtstag ist für uns ein wichtiger Feiertag, weil es um die Größe Jesu geht. Wir wissen, dass manche freigeistige Theologen mit dem Himmelfahrtstag nichts anfangen können. Für uns aber, der Tag, wo Jesus herrscht, der wiederkommt in Wolken des Himmels, der die Welt richtet. Darum ist das für uns ein großer Tag. Wir haben zwei Gottesdienste, wie üblich. Da steht alles sonst auf dem blauen Notizenzettel. Das ist wichtig, dass Sie dort den jetzt alle haben. Und dann darf ich noch darauf hinweisen, auf die Anmeldungen zum Ferienwaldheim. Liegen noch hinten auf dem Simsen Anmeldungen zum Ferienwaldheim. Das Opfer heute am Konfirmationstag wollten gern die Konfirmanden für Peru, wo die deutsche evangelische Gemeinde von Lima Suppenküchen macht, Speisungen für die aus den Slumvierteln, eine sehr wirksame Hilfe. Für den augenblicklichen Notstand in dieser Stadt, wo ja so furchtbar viel Not herrscht, Inflation weit über 1000%, wo die Menschen schon vorher so verarmt waren, jetzt noch die Cholera hinzukam, ein ganz schlichter Dienst der Liebe Jesu, den wir weitergeben wollen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden.